Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frey. Es ist der Podcast Entwicklungssprünge, der Podcast für Erzieher, Eltern, Pädagogen und allen Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen leben und arbeiten und ihnen in der Entwicklung helfen wollen. Heute bin ich total froh und dankbar, meine Sparringspartnerin Eva Schoofs im Interview zu haben. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, auf jeden Fall. So, ich kenne dich ja jetzt zu Genüge. Ein paar meiner Zuhörer haben dich bestimmt auch schon mal in meinen Posts und sonst wo gesehen, aber die kennen dich ja jetzt noch nicht so wirklich. Du hast jetzt mal eine Minute Zeit, dich vorzustellen.
Du stoppst die Zeit?
Ja, genau. Ab jetzt.
Okay, also mein Name ist Eva Schoofs, hat Gunda schon gesagt. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und habe eine eigene Praxis in Emmerich am Rhein. Ich bin Traumatherapeutin und Dozentin am Ausbildungsinstitut und an der Hochschule in Nimwegen und Gutachterin für Familienrecht hier und bin ganz oft Gundas rechte Hand in allen möglichen Projekten.
Ja, manchmal rechte und linke ist nämlich großartig. Die Eva kann viel mehr als ich.
Das denkst du nur. Ich kann überhaupt nicht viel mehr als ich. Wir können nur unterschiedliche Sachen.
Also okay, wir können unterschiedliche Sachen und ergänzen uns das so gut.
Deshalb ist genau. Das.
Dann vielleicht magst du noch was sagen, ob du mit Hund, Katze, Maus lebst. So, dann, wer dich in deinem Instagram-Account verfolgt, der sieht auf jeden Fall, dass du eine große Liebe für eine besondere Stadt hast. Die ist nicht Emmerich.
Also meine Vermieterin ist allergisch gegen Tierhaare, deswegen lebe ich weder mit Hund, Katze, Maus. Vielleicht ist interessant, dass ich zwei Vogelspinnen besitze in meiner Praxis. Nein, ich lebe in Köln und ich liebe meine Stadt und lebe da mit meinem Freund und meinem Stiefsohn glücklich zusammen.
Wunderbar. Vogelspinne. Warum hat man eine Vogelspinne in der Praxis?
Weil man eine Spinnenphobie hat und jedes Mal Schnappatmung und einen Stupor kriegt, wenn irgendwo eine Spinne zu sehen ist. Und ich gedacht habe, als Psychotherapeutin kann ich nicht mit so schlechtem Beispiel vorangehen. Also muss ich dagegen was tun. Und dann konnte ich zuerst fast keine Fotos angucken. Das habe ich mir langsam antrainiert. Dann konnte ich Videos gucken. Und dann merkte ich also, dass ich meine eigene Spinnenphobie behandelte. Und im Anschluss habe ich mir dann die erste Vogelspinne, Frau Antje, gekauft. Ja, auch schon angefasst, möchte ich ganz betonen. Und der Bauch ist ganz flauschig, wie Katzenohren. Und dann kam irgendwann Elise dazu, die für ihre Besitzer zu aggressiv war. Die hat jetzt auch einen Platz bei mir gefunden.
Wow. Okay, also ich habe selber noch eine Spinnenphobie, deswegen habe ich noch keinen Patienten diesbezüglich behandelt, aber es ist ja wieder großartig, dass du das wieder selber machst.
Naja, ich kann dir wohl aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn die dicken Kellerdinger ankommen, ja, was anderes als Vogelspinnen, ne? Da habe ich leider immer noch eine Phobie. Ich habe nur die Phobie gegen Vogelspinnen behandelt. Wie heißen denn die Dünnen mit den langen Beinen? Bin ich auch nicht ganz frei von. Also das ist nicht übergreifend.
Ja, ich habe meine Kollegin bewundert, die dann immer die Spinnen gefangen hat und mit in die Praxis gebracht hat. Aber ich bin dann auch drumherum gekommen. Erzähl doch mal, warum du überhaupt Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin geworden bist.
Tja, warum bin ich das geworden? Also zum einen habe ich immer schon gerne sowohl Zeit mit Menschen verbracht, als auch immer schon mich irgendwie für Kinder und Jugendliche interessiert, habe schon früh Jugendarbeit gemacht, war bei den Pfadfindern, ich war immer schon Klassensprecher und so Sachen. Ich habe immer gerne mich engagiert. Ach, und zum anderen liegt es, glaube ich, daran oder kommt es daher, dass trotz der, sage ich mal, der gut gemeinten pädagogischen Maßnahmen meiner Eltern das nicht immer ganz so gut gegangen ist und da oft ganz abwertende Sachen passiert sind und das dazu geführt hat, dass ich lange Zeit nicht an mich glauben konnte. Und das hat mich in meiner Entwicklung sehr gehemmt. Und deshalb habe ich irgendwann beschlossen, selber was für Kinder und Jugendliche zu tun und auch irgendwie eine bessere Unterstützung zu leisten und zu versuchen zu vermeiden, dass es Kindern psychisch nicht gut geht. Mhm. Und daraus hat sich erst Kunsttherapeutin ergeben, weil ich auch sehr kreativ gerne arbeite. Und dann eben der psychiatrische Bereich. Und daraus hat sich dann irgendwann noch, ich möchte mehr tun, mehr Verantwortung übernehmen, noch gezielter und konkreter helfen. Und dadurch ist Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin entstanden.
Sehr cool. Also eigentlich auch aus einer eigenen Geschichte, wo du dachtest, das ist ja echt blöd. Das soll anderen Jugendlichen und Kindern besser gehen.
Ja.
Ist da denn nicht auch genau die Grenze? Also ich erlebe das ja auch selber. Den Kindern können wir gut helfen. Aber wie ist das mit dem Umfeld, wenn sich das nicht mit verändert? Das heißt, wie viel Investment steckst du in Bezugspersonenarbeit?
Ich glaube, ich müsste noch viel mehr Arbeit da reinstecken. Ich fokussiere mich oft auf die Jugendlichen, weil da erstmal zum einen der größte Bedarf ist, ich das als meinen Hauptauftrag sehe, die zu stärken. Es würde sich noch viel mehr verändern, wenn man auch die Eltern viel mehr mit ins Boot holen würde. Da fehlt aber ganz oft einfach die Bereitschaft, muss ich leider sagen, auch seitens der Eltern und die Motivation, auch selber was an sich zu tun. Es wird so oft auf die Jugendlichen abgewälzt. Die sollen sich verändern und ganz oft Jugendliche werden auch nur so, wie Eltern sie erziehen und was Eltern ihnen mitgeben. Und meistens leben die nur die Konflikte oder die Problematiken, die Eltern mit sich selber haben, leben die Jugendlichen weiter und werden dann damit zum Therapeuten geschickt. Also ich müsste eigentlich, müsste man das Umfeld viel, viel mehr einbeziehen. Alle Eltern sollten den Auftrag bekommen, erstmal ihr eigenes Zimmer aufzuräumen.
Ja, da hast du ja im Prinzip schon genau den Zusammenhang hergestellt, warum es Kindern überhaupt ja oft schlecht geht.
Ja.
Wie, hast du eine Idee, wie würde man den Eltern dazu motivieren können, ihr eigenes Zimmer aufzuräumen? Jetzt hören ja hier Eltern, Lehrer und Pädagogen zu. Was wäre denn da sozusagen aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung und auch als Therapeutin dein Tipp, wo kann man anfangen, wo hört es auf?
Das ist nicht so einfach, weil das ist zum einen, ist es ja ziemlich stigmatisiert in Deutschland und man kann ja jetzt auch nicht jeden in eine Therapie schicken, denn es gibt ja ganz, ganz viele akute Fälle, sage ich mal, wo es teilweise auch lebensbedrohlich ist. Plätze sind sowieso knapp und rar und Wartezeiten lang. Man kann da jetzt nicht alle, die, sage ich mal, sagen, ja, wir haben zwar ein paar blöde Sachen erlebt oder haben da Stress mit, die kann man ja jetzt nicht alle zum Therapeuten schicken. Ich würde sagen, da gibt es tatsächlich ein Problem irgendwie in Deutschland, gerade Eltern oder Erwachsene einfach dazu zu bekommen, bei sich aufzuräumen. Und viele sind sich A, der Sachen gar nicht bewusst, die sie mit sich rumschleppen. Mhm. B, nicht gewillt, daran was zu tun, weil sie die Notwendigkeit nicht sehen. Oder C, auch einfach gar nicht gut darüber informiert, dass es was auch mit den eigenen Kindern macht. Und ich finde, die Herangehensweise ist schwierig, dafür zu sensibilisieren. Also das versuche ich auch irgendwie immer wieder in meinem Instagram-Account oder in den Beiträgen, also Leute dafür zu sensibilisieren, wo ihre Baustellen sind und da dran zu gehen und was damit zu tun. Eigentlich müsste es Coaches dafür geben oder so, nicht unbedingt Therapeuten, aber Leute, die helfen, sowas anzuleiten, aufzuräumen.
Ja, ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, sowas. Mhm. Ja. Und nicht nur in Richtung, werde groß und erfolgreich und verdiene da Geld mit, sondern so echt, räum mal, krieg mal deine Sachen klar, deine Persönlichkeit.
Könntest du mal so einen Klassiker aufzählen aus deiner Praxiserfahrung, wo dieser Zusammenhang zwischen, ich habe mein als Erwachsene mein Zimmer nicht aufgeräumt und deswegen hat mein Kind auch Schwierigkeiten. Könntest du mal ein Beispiel benennen, um zu sensibilisieren, inspirieren, Eltern zu sagen, oh ja, da könnte ich vielleicht betroffen sein?
Ich sag mal, wenn, also ein ganz allgemeines Beispiel, wenn Eltern in ihrer Jugend von ihren Eltern, sag ich mal, gezwungen wurden oder abgewertet wurden, es Konflikte gegeben hat, in denen immer wieder dieselben Sätze gefallen sind wie, ne, das schaffst du doch sowieso nicht oder ist immer dasselbe mit dir, das kriegst du nicht gut hin. Das hat man erstmal abgespeichert, ne? Das ist irgendwo, hat einen das gehemmt, vielleicht ohne, dass man das gemerkt hat. Und das führt dazu, dass man letztendlich seine Kinder ganz genauso behandelt und dass man das genauso weitergibt. Und diese selben bescheuerten Sätze wie, man reicht nicht, man ist nicht gut genug und somit der Glaube, das schaffst du sowieso nicht, wird dann genauso weitergegeben. Und da leiden Kinder drunter. Und anstatt das hinter sich zu lassen und zu sagen, ich glaube jetzt an mein Kind und du bist gut genug. Und Motivation geht über was Positives und über Wertschätzung, nicht über Druck und Abwertung. Ich glaube, da würden viele Eltern viel besser mitfahren und Kinder wären motivierter, würden wahrscheinlich lieber zur Schule gehen und viel lieber Aufgaben erledigen als auf diese Art und Weise.
Auf jeden Fall. Ich meine, ich als Mutter habe mich ja selber schon manches Mal erschrocken, dass ich genau die Sätze, die ich nicht sagen wollte, sind mir auch aus meinem Mund schon rausgeflutscht. Und denke, oh Gott, jetzt hast du es gesagt. Diesen ja. blöden Satz, so, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst und all diese Dinge.
Ja.
Also ich glaube, diese Momente kriegen wir alle als Eltern mit, wo dann, oh, das wollte ich doch nie. Aber wie würden wir das denn schaffen, da den Switch hinzukriegen, zu sagen, okay, das gucke ich mir an, damit ich das nicht mehr machen kann. Das reicht ja nicht, diesen Schreckmoment zu haben.
Nee, ich glaube, man müsste dann schon konkreter drauf gucken. Also man müsste auch Unterstützung dabei bekommen. Ich glaube nicht, dass man das alleine kann, sich so ein bisschen zu sortieren und klarzukriegen, wo sind meine Baustellen? Ja. Was sind genau die Sätze? Oder ne, wie bin ich überhaupt zu meinem Kind zum Beispiel? Oder ne, wo liegen meine Problemzonen, sag ich mal? Und dann müsste man eben gucken, wie möchte ich das denn verändern? Was möchte ich stattdessen sein? Und dann müsste ich einen Weg finden, wie ich das eben umbauen kann, dass ich es ab jetzt anders mache. Und das ist sicherlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das muss auch niemand alleine machen. Ich glaube, da braucht es ein bisschen Hilfe und Anleitung von außen in einem, sag ich mal, strukturierten und konkreten Rahmen.
Wie hast du das hingekriegt? Also von deinen Erzählungen, wenn ich höre, wie du mit deinem Stiefsohn umgehst, dann ist das sehr wertschätzend und liebevoll und mit Englisch und Französisch und sonst was lernen, wo ich schon immer sage, oh Gott, lass mich bloß damit zufrieden bei meinen eigenen Kindern. Und du hast ja selber die Erfahrung gemacht von immer nicht gut genug, die Noten nicht gut genug. Wie hast du den Switch selber persönlich für dich hingekriegt?
Naja, ich glaube, also das Erste, was ich gemacht habe, ist eine Entscheidung getroffen und ich bin immer noch nicht fertig damit. Ich erwische mich selber auch immer noch dabei, dass ich natürlich überzeugende Sätze aus meiner Kindheit an meinen Stiefsohn weiterleite und die erschrecken mich und so möchte ich überhaupt nicht sein. Ich habe die auch nicht alle auf einmal erkannt, sondern es ist ein Prozess. Ich finde immer wieder neue Sachen und ich habe mit einem angefangen und habe beschlossen, das anders zu handeln. Soll ich ein Beispiel sagen? Bestes Beispiel, bei uns durfte nicht lange geschlafen werden am Wochenende. Lange schlafen war ein Zeichen von Faulheit und also von Untätigkeit und auch wenn ich eine anstrengende Woche hatte, ich wurde um 8:30 am Wochenende aus dem Bett geschmissen. Du kannst jetzt mal was tun. Oh. Und ne, also mein Stiefsohn hat auch, der geht halt zur Schule. Ich finde, also da bin ich auch der Ansicht, anders als meine Eltern, Schule ist für Kinder genauso anstrengend wie der Beruf oder der Arbeitsalltag für Erwachsene. Von daher haben die auch die ganze Woche was getan und die haben auch Wochenende. Und der ist jetzt 12, der kann von mir aus schlafen, solange er möchte. Und dann mache ich ihm was zu essen, wenn er aufsteht. Am Anfang war ich empört und habe gedacht, ich muss jetzt einkaufen gehen, Frühstück machen, den Haushalt schmeißen, waschen und dieses Kind schläft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment, es darf schlafen und ich will gar nicht so sein. Ich will den nicht wecken und sagen, du musst jetzt auch mal aufstehen, kannst auch mal was tun. Der kann mir eh nicht helfen und soll er doch bitte seinen Schlaf haben. Ja. Und das ist so ein konkretes Beispiel, wo das war ziemlich am Anfang, wo ich mit angefangen habe und gedacht habe, ey, ich will mich jetzt nicht schlecht fühlen, nur weil er ausschläft. Ich habe mich ja dazu entschieden, morgens, samstags morgens um 7 zu meiner Lieblingszeit zum Einkaufen zu machen, weil da am wenigsten los ist. Ich muss ja nicht samstags morgens um 7 Uhr einkaufen.
Das ist aber auch echt sportlich, liebe Eva, samstags morgens um 7 Uhr.
Das ist super. Da fährst du auf einen Rewe-Parkplatz. Ich kann auf meinem Lieblingsparkplatz parken.
Ja, da ist noch keine Sau da.
Alles Obst ist da, wird vielleicht gerade erst eingeräumt. Ja, die Kassen sind leer. Das ist ganz toll. Wirklich. Naja, aber da, ne, so das war eine Sache, womit ich angefangen habe. Auch Erwartungen bei Noten, was da bei mir für einen Druck gemacht werden wurde, das will ich nicht. Mhm. Und wenn der mal was nicht gut schreibt, ja, ne, oder dann muss ich ihm zeigen, wie man lernt. Aber nicht sagen, du bist schlecht, du bist zu dumm, mach's das nächste Mal besser und keiner zeigt dir wie. Das ist scheiße.
Also wäre so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstmal bewusst machen, wahrnehmen, achtsam sein für diese erste, die irgendwie kommen. Der zweite Schritt wäre dann eine bewusste Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt, ihn liegen zu lassen. Und dann wäre wahrscheinlich der dritte Schritt mit den Emotionen, die dann trotzdem hochkommen, weil es so tief eingesammelt ist, genau. Ja, klarkommen und die erstmal aushalten und dabei zu bleiben bei meiner Entscheidung. Nein, ich wecke ihn nicht, es fühlt sich gerade scheiße an. Nein, ich wecke ihn trotzdem nicht, es fühlt sich immer noch scheiße an.
Ja, genau, und das umzuwandeln in, Gott, bin ich froh, dass ich es anders mache und er darf jetzt ausschlafen. Und dann fühlt es sich irgendwann gut an und ist nicht mehr frustrierend.
Ja, und dann kann man irgendwann auch dahin kommen, diese Zeit, die dann ja auch nicht nur beim Rewe alleine ist. Also ich merke, diese Zeit, die ich dann auch alleine in meinem Haushalt habe, ohne dass die Kinder rumflutschen, ist irgendwie auch total toll.
Herrlich. Ja, natürlich. Mhm. Und was hätte ich denn davon, wenn ich ihn wecken würde und er griesgrämig neben mir sitzen würde und dann einfach nur wach wäre? Nichts. Ja.
Nee, das stimmt. Nichts.
Ja.
Ja. Was hat dir geholfen auf dem Weg? Also du hast ja vorhin schon so angesprochen, es gibt nicht genug Therapieplätze, jeder braucht vielleicht auch nicht Therapie. Es gibt ja jetzt in der digitalen Welt 1000 Möglichkeiten von Online-Kursen, E-Books, Books, Webinaren, Seminaren. Was ist so das, was dir am meisten geholfen hat auf deinem Weg, dieser Erkenntnis und Umdreherei von Gedanken und Sätzen?
Naja, prinzipiell lese ich oder bilde mich ja gerne fort. Also das heißt, ich lese gerne Sachen zu Persönlichkeitsentwicklung. Ich interessiere mich dafür. Ich lese Blogs oder gucke mir erstmal auch alles an, was mir zugeschickt wird an Webinaren oder sonst irgendwas. Bin da sehr empfänglich für und gucke da, was ich gebrauchen kann und was nicht. Also einfach im Netz offen dafür sein, auch was einem geboten wird, ne? Vielleicht auch mal ein E-Mail-Newsletter abonnieren. Und ich meine, ich habe jetzt natürlich den Vorteil, dass aufgrund meiner Ausbildung ich ja ständig dazu verpflichtet bin, mein eigenes Verhalten zu reflektieren und in Selbsterfahrung ja ständig in meiner Vergangenheit rumzuwühlen. Ne? Also das ist ja Pflichtprogramm. Und auch mit der Supervisorenausbildung oder Supervisor oder auch als in der Traumaausbildung, du musst ja ständig, bist du immer dazu verpflichtet, in deinen eigenen Sachen rumzuwühlen. Und das ist natürlich schon, macht es mir natürlich einfacher, die Sachen zu finden. Ja. Das ist schade, weil viele Eltern haben die Möglichkeit gar nicht, bei sich zu wühlen. Die kommen auch gar nicht auf die Idee.
Ja.
Und dazu müsste es eine viel bessere und konkretere Anleitung für Eltern geben. A, aufzuklären, was sie da machen, was passieren kann. Mhm. Also sowas wie transgenerationelle Übertragung beispielsweise.
Ja.
Und dann einfach konkrete und deutliche Angebote, Ansätze zu finden, wie ich das verändern kann.
Was würdest du da für Angebote dir vorstellen können?
Ja, in Form von vielleicht Tagesseminaren oder Wochenendseminaren, wo man erst reinschnuppern kann, sensibilisiert wird für die Sache und dann gegebenenfalls wie so ein Bootcamp für Eltern, keine Ahnung. Ja. Ne, also wo die da Bock drauf haben und sagen, Mensch, das will ich nicht, will meinen Kindern irgendwie eine gute Erziehung ermöglichen und eine gute Entwicklung vor allem. Dass es da was für gibt. Bücher, Podcasts sind Sachen, die man zwischendurch hören kann. E-Mail-Newsletter.
Ja, also ich meine, deswegen gibt es ja auch genau den Podcast. Das ist ja mein Anliegen, zu sensibilisieren, ja. Zu gucken, okay, das hat und die Auswirkung. Es ist ja kein Erziehungspodcast, in dem, dass ich Erziehungstipps gebe, sondern diese Haltung hinterfrage und mal, wie nehmen Kinder denn wahr? Ich weiß das aus meiner Kindheit auch, meine Eltern, wenn ich die frage, sagen die, sie waren klar und konsequent. Aber es ist halt an einer hochsensiblen Gunda völlig vorbeigerauscht, die einen großen Teil ihrer Kindheit heulend in ihrem Zimmer gesessen hat, weil sie sich nicht gesehen und wahrgenommen gefühlt hat.
Ja.
Und, ne, also die kleine Schwester ist halt von gut gemeint, ist halt genau das. Und es kommt bei manchen Kindern echt scheiße an.
Das, ja.
Ja.
Ja, und es ist, meine Eltern haben es auch gut gemeint. Es war sicherlich, also war das irgendwie nicht böse gemeint, aber die haben eben auch einfach nicht, in manchen Momenten nicht gut gesehen, was mit mir passiert, was mit dir offensichtlich auch genauso passiert ist. Und damit sind wir 100%, die an diesem Termin jetzt gerade hier beteiligt sind, in 100% von ihren Eltern nicht gesehen worden.
Ja.
Ja, und das ist dramatisch.
Ja. Ja, und wenn ich jetzt meine Patienten in der Praxis sehe, ist es ja auch so, ne, dass da 100% vielleicht nicht, aber der Großteil der Jugendlichen und Kinder von ihren Eltern nicht so gesehen und wahrgenommen werden, wie sie fühlen und denken. Ne?
Ja. Ja, und also selbst, also auch, sag ich mal, Kritik schön und gut, aber das Selbstwert überlebt nur, und dazu gibt es Studien, wenn ich 7-mal lobe, dann kann ich 1-mal kritisch sein. Das braucht mein Selbstwert, um es aushalten zu können. Und wie oft sagt man, kannst du bitte nicht so rumschlurfen? Kannst du bitte anständig stehen? Kannst du bitte nicht dieses Wort benutzen? Kannst du bitte nicht so reden? So, da sind jetzt schon irgendwie 4-mal Kritik. Ne? Wie oft höre ich Eltern das sagen? Und wo ich denke, hallo, das sind jetzt schon 28-mal Lob, was jetzt noch kommen muss, damit das nicht leidet.
Genau, und dann, aber es ist doch positiv formuliert. Man hat ja bitte gesagt, so, ne?
Das war auch nichts positiv formuliert. Kritik ist Kritik. Und Kritik schneidet immer ein kleines Scheibchen vom Selbstwert ab. Und wenn ich nicht ordentlich dazu modelliere, dann bleibt da irgendwann nichts mehr übrig.
Ja, genau. Das ist auch so eine Fehlannahme. Ne? Ich bin ja freundlich und er muss das ja machen. Also sage ich, bitte nicht mit vollem Mund reden und so. Ne? Aber man könnte, also ich muss mich da auch mal zu anhalten, weil ich ja jetzt auch einen sehr auffälligen Sohn habe, der ganz viel Scheiß macht. So, das ist manchmal echt eine Herausforderung.
Ganz fantasievoll ist er.
Ja, genau, der ist ganz fantasievoll. Beim Aufräumen schaffe ich das zum Beispiel. Ne? Dann sage ich aufräumen und dann geht er hoch und nach 10 Minuten ist nach meinem Empfinden eigentlich nichts passiert, bis auf das ein paar Socken in die Wäsche gewandert ist. Und Kritik wäre schnell, du kriegst ja nichts auf den Backen und ich versuche dann immer, das zu loben. Ich sage, boah, cool, ein paar Socken sind schon in der Wäsche gelandet. Ich bin sicher, du schaffst den Rest auch. Ja. Also inzwischen guckt er mich an und sagt, Mama, du willst mich verarschen. Nein, ich glaube an dich. Du schaffst den Rest.
Ja. So. Ja, und dann ist auch, manchmal denke ich auch, meine Güte, die deutschen Eltern sind so unfassbar gut im Meckern. Kosten Nutzen. Ja. Ne? Also lohnt es sich wirklich jetzt, den Selbstwert von meinem Kind hier so runterzuschrauben und mich die ganze Zeit aufzuregen und so unzufrieden zu sein? Warum kann ich mich denn nicht mal über mein Kind freuen? Man kann ja nicht mal sagen, was für ein tolles Kind es ist, wie viele coole Ideen es hat. Und es geht immer nur darum, Kinder sind nicht gut genug. Und so hatte ich mir das aber nicht vorgestellt. Sehen Sie die Haare? Die hat sich die Haare abrasiert. Da schäme ich mich für. Ja, was hat es denn das für eine Aussage über sein Kind? Das ist doch egal, ob es eine kurze oder lange Haare hat. Ist ein großartiges Kind.
Ja, aber das sind das wieder, dass wir mit unserer Betrachtungsweise ja sozusagen auf unser Kind gucken und dass unsere Werte und unsere Motive, wir versuchen oft eins zu eins auf unser Kind überzustülpen. Und diese wunderbare Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen da leider dann ein bisschen verloren geht.
Ja. Ich finde das so schlimm, wenn Kinder schon so früh in solche Richtungen gedrückt werden, ne, und das so übergestülpt kriegen, genau. Mhm. Und den Horizont oder gar nicht wahrnehmen, was sie für Möglichkeiten überhaupt haben.
Ja, da hatte letztens ein Mädchen, die steif im Bein und alles Stress, hoch 10 in der Schule, weil sie ein 1,0er Abi irgendwie schaffen wollte, weil sie unbedingt Medizin studieren wollte. Und dann haben wir das von links und rechts beleuchtet und dann war klar, Medizin, sie wollte gar nicht Medizin studieren, sondern ihre Oma hatte die Erwartung an sie, weil ihr Sohn das ja, also ihr Vater das ja schon nicht getan hat. So. Ja? Und dann ist so, weil sie schlau genug ist, war dann irgendwie klar, sie ist dann jetzt diejenige, die diesen Anspruch erfüllen muss. Das war dann auch transgenerational übertragen. Da habe ich gedacht, wow, das ist aber eine schwere Last, die du da mit dir rumdrehst. Was willst du denn wirklich selber? Sagt sie ja eigentlich was Kreatives.
So. Ja. 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 Da gehört die Medizin jetzt nicht so zu.
Unbedingt. Ganz bedingt.
Ja. 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 Ja, mir hat letztens ein Polizist erzählt, der beim wie heißt dieser Forst nochmal, der abgerodet werden soll?
Ja, Hambacher Forst oder so.
Hambacher, ne? Forst, genau. Der war da als also irgendwie im Einsatz. Und natürlich ist das ein riesengroßer Scheiß, ne? Also dass das abgeholzt werden soll und so weiter, ne, finde ich auch großen Mist, Aber da wird natürlich dann so eine Polizei eingesetzt, damit die da einfach für Ordnung sorgt, ne, und guckt und schützt. Und dann gibt es tatsächlich Eltern, die zu ihren Kindern gesagt haben, hier, fahr mal mit deinem Dreirad den Polizisten in die Hacken, da triffst du immer den Richtigen. Da, das sind alles Arschlöcher, fahr denen mal in die Hacken. Ne? Wenn wir sowas an unsere Kinder weitergeben, solche Manipulationen, dann wird unsere Welt irgendwann ganz, ganz schrecklich. Und ich finde, Kinder müssen da selber irgendwie das Recht haben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das ist natürlich, ist bei der Polizei, die stehen ja immer oder stehen offen sehr im Fokus. Da läuft bestimmt nicht alles rund. Aber es ist bei allen anderen auch so. Und ich finde, egal um was es geht, Kinder müssen sich eine eigene Meinung bilden können.
Ja.
Das ist ganz gefährlich, wenn Eltern das so schön alles vorgeben.
Ja. Ja, aber das bedarf der großen Bereitschaft, sich selber sozusagen in den Spiegel zu gucken und auch das Unschöne anzugucken. Das ist für mich auch ein Paradebeispiel dessen, dass das geht und kann. Ich meine, wer sich die Spinnenphobie selber heilt hat und eine Vogelspinne in der Praxis hat, der ist ganz vorne in dem Spiel.
Schön, dass du das
siehst. Genau. Aber das ist ja auch ein Grund, warum wir gemeinsam antreten, was ja auch ein bisschen die Masterclass of Happiness beinhaltet, nämlich mal vielleicht nicht so sehr auf Erziehung bezogen, aber auf sich selbst hinzugucken, wo ist denn eine Baustelle, wo müsste ich vielleicht mal ein Schrittchen oder zwei machen. Was war von der letzten Masterclass für sich so der bewegendste Moment? Du hast ja Kleingruppen mit geleitet. Kannst du sagen, was dich am meisten bewegt hat an diesem Tag?
Ich glaube, dass Leute, dass Menschen da realisiert haben, dass sie ab sofort was verändern können für sich und dass es Möglichkeiten gibt, sich zu verändern und dass man mit einem kleinen Schritt-für-Schritt-Plan was tun kann und dann in der Gruppe eine Unterstützung dafür zu bekommen, loszulegen und gefeiert zu werden und motiviert zu werden. Ich glaube, das war für viele eine Riesenbefreiung und da fand ich herrlich, wie Leute sich gefreut haben und gesehen haben, dass es irgendwie einen Weg gibt.
Ja. Ja, das fand ich auch großartig. Ich hatte ja auch noch ein paar Gespräche hinterher und einer, der sogar lange in Therapie war vorher schon, sagte, eigentlich war der coolste Moment, als er sein Problem in den Mülltonne geschmissen hat, weil das hätte die ganze Therapie nicht bewirkt. So, manchmal ist es ganz einfach. Das
unglaublich.
Ist eine Entscheidung, ne?
Ja. Ja, ja, und wichtig ist dabei auch noch, also habe ich vorhin schon gesagt, bei mir ist das noch nicht vorbei. Es geht auch nicht darum, dass ich dann da stehe und sage, ihr könnt das alle nicht und ich habe aufgeräumt. Das ist ein Prozess, der dauert sein ganzes Leben.
Ja.
Und wir alle machen das. Es gibt niemanden, der das nicht macht. Und wir alle haben diese, sag ich mal, diese Baustellen und das ist nicht unangenehm, also das soll es gar nicht sein, sondern es soll bereichernd sein, da drauf zu gucken, zu sagen, ach, das will ich an mein Kind eigentlich nicht weitergeben und hat nichts mit Belehren oder, ne, guck mal, was der da macht, zu tun, ganz im Gegenteil, sondern wir machen das alle und da mit einer offenen Haltung ranzugehen und einfach zu sagen, ich guck mal, was ich da mache und es gibt Sachen, die möchte ich so einfach nicht weitergeben.
Ja, also auf jeden Fall ist das ein lebenslanger Prozess, bei mir ja auch. Ich bin immer noch dabei, solche Sätze ausfindig zu machen. Das Schöne ist, wenn man sich da reingibt, es hat ja einen doppelten Win-Win. Also ich merke das jetzt für mich ganz klar. Mir geht es viel besser. Immer wenn ich schmerzhaft in den Spiegel gucke, ist es erst doof, aber letztendlich geht es mir besser und ich merke es auch 1:1 an meinen Kiddies. Ne? Also meine Jungs, seitdem ich aufgeräumter bin, sind die auch viel aufgeräumter. Mhm. So, das heißt, es ist also ein doppelter Positiveffekt. Selbst wenn ich das nicht gemacht habe, um meinen Kindern anders zu begegnen, passiert es dann ja automatisch.
Ja, und es ist so eine große Bereicherung für einen selber. Es gibt ja, wie gesagt, auch immer noch Momente, in denen ich dann irgendwo bin und denke, wie witzig, jetzt weißt du, wieso du reagierst, wie bescheuert das ist. Da fällt mir wieder irgendwas von früher ein. Ich weiß, kann mich genau erinnern und denke, das hast du jetzt 37 Jahre. Hast du so bescheuert auf irgendwas reagiert?
Ja.
Und
jetzt weißt du es, warum.
Ja, genau. Und es kommt da immer wieder zu Erkenntnissen. Und ich finde es auch herrlich zu verstehen, wie ich selber funktioniere. Ja. Da überrasche ich mich auch immer wieder mit.
Ja, das stimmt. Das geht mir auch so. Das ist
ja.
Ja, cool. Also, wer die Eva live und in Farbe sehen möchte, der sollte sich ein Ticket für die Masterclass of Happiness buchen.
Yay!
Genau, weil die nächsten Termine kommen jetzt Ende der Woche online oder die sind jetzt online, wenn der Podcast hochfährt, sind sie schon online.
Großartig.
Und wer mehr über Eva erfahren möchte, der verlinke ich unten drunter den Instagram-Account und den Facebook-Account und ihre Praxis, obwohl auch da wird es keine Therapieplätze geben, müssen wir leider sagen. Unsere Warteliste ist ewig gleich lang, 2 Jahre oder so. Aber wenn du jetzt so einen Schlusssatz sozusagen an alle Eltern, Erzieher, Pädagogen mit einer Inspiration, Motivation richten würdest, was würdest du noch auf den Weg geben wollen?
Liebe Eltern, es macht unglaublichen Spaß herauszufinden, warum wir funktionieren, wie wir funktionieren. Und indem wir das rausfinden, was mit Gunnar und mir übrigens sehr viel Spaß macht, zum Beispiel auf der Masterclass of Happiness, dann wird es auch mit euren Kindern um ein Vielfaches einfacher. Und wir können dazu beitragen, dass es eine entspanntere und selbstbewusstere Jugend gibt. Und das wäre großartig.
Dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
Wunderbar.
Ich danke dir, liebe Eva, für dein Dasein. Ich freue mich auf unsere ganzen weiteren Begegnungen jeglicher Art und ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein.
Großartig.
Genau. Noch einen schönen Tag an alle.
Ebenso. Tschüss.